Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, worüber denken Sie gerade nach?
Naja, ich denke über das nach, worüber wir sicherlich alle sehr häufig nachdenken, nämlich den Ukraine-Krieg. Aber vielleicht reden wir nicht über den Krieg als solchen, weil erstens sind da andere berufener und zweitens weiß man ja über den tatsächlichen Verlauf relativ wenig oder Unklares. Was mich als Sozialpsychologe interessiert, ist, wie ein Diskurs sich vereinheitlicht innerhalb von wenigen Tagen, wo wir im Grunde genommen rhetorische Elemente sehen und eine Grunderzählung sehen, wo wir wahrscheinlich vor 4 Wochen noch nicht geglaubt hätten, dass so ein Diskurs Raum greift. Also um es mal schlicht zu sagen, wenn man so etwas sieht wie in der Fernsehberichterstattung, die Frauen und Kinder werden über die Grenze gebracht, die Männer fahren an die Front. Der Präsident tritt auf in militärischen T-Shirts und macht sozusagen einpeitschende Durchhalteparolen und es wird kommentiert, dass es auch um sein Leben geht und er ist die Widerstandsikone. Kurz, wir haben viele Elemente, wo man sagen kann, die Erzählung, die große Heldenerzählung aus dem Krieg, die jetzt 150 Jahre alt ist, so alt wie sozusagen der Aufstieg der Nationalstaaten, hat Generationen überdauert und rockt voll durch. Und niemand spricht darüber, was sind das eigentlich für Rollenbilder, was sind das für Heldenbilder, fanden wir das eigentlich gut, dass sowas sozusagen Tapferkeit, Vaterland, also es ist auch ein Begriffsinventar, was so quasi automatisch abgerufen wird. Das heißt, es hat immer vorgelegen, dieses Inventar und diese Grunderzählung. Und das finde ich, um das sozusagen mal neutral zu formulieren, total faszinierend. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ich sehe das so ähnlich. Ich habe, bevor der Konflikt so derartig eskaliert ist, viele Personen in meinem Bekanntenkreis gehabt, die sich für eine feministische Außenpolitik engagieren, die eben über Klimagerechtigkeit als außenpolitische Herausforderung sprechen wollen, die für Abrüstung sind, auch wenn sie einseitig geschieht. Also viele dieser Leute, von denen ich jetzt sagen würde, das ist irgendeine sehr postmoderne, progressive Art der Außenpolitik. Und jetzt merke ich schon, dass meine strengsten junge Unionskollegen mit denen auf einmal eben die gleiche Erzählung erzählen. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich zeigt, wie vital und demokratisch gesund eigentlich die Europäische Union ist. Also ein Gefilde, eine Landschaft, die, wenn es uns gut geht, sich wirklich sehr ausdifferenziert und auch tatsächlich an sehr theoretischen Konstrukten arbeitet. Aber wenn es drauf ankommt, dann gibt es schon die einen, die mehr auf die Solidarität hinzielen, wenn es darum geht, Nahrungsmittel rüberzuschaffen oder Leute aufzunehmen. Und die anderen, die sagen, und uns ist wichtig, dass das Selbstverteidigungsrecht der Ukrainer hochgehalten wird, das aber quasi eigentlich ist jetzt nicht derartig ausufert, dass die Milieus sich intern bekriegen.
Ja, genau. Es ist ja, das spiegelt sich ja auch im Parlament. Also es gibt ja dann auch keine Differenzen zwischen den Parteien, jetzt mal von der Linken abgesehen. Und bei der AfD kann man ja nur den Kommentar machen, dass sie sozusagen die dümmsten Rechten Europas sind, weil sie noch nicht mal die Chance sehen, ihre Vorstellung von Militarisierung und sonst was jetzt zu thematisieren. Also das ist ja faszinierend, das ist ja auch super. Aber innerhalb des anderen Spektrums herrscht ja große Einigkeit. Das hat man ja auch bei der Rede des Kanzlers gesehen und bei diesen ominösen 100 Milliarden, die da jetzt mal ins Spiel geworfen werden und so weiter. Und plötzlich, also die Grünen sind nicht mehr pazifistisch, die Sozen sind nicht mehr wankelmütig. So, also es gibt so etwas wie einen neuen Willen zu einer neuen Entschlossenheit. Und ich finde das sozialpsychologisch total faszinierend, weil das hier sozusagen eine rapidly shifting baseline ist. Das heißt, eine Realitätswahrnehmung und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen vereinheitlichen sich und norden sich gewissermaßen ein innerhalb kürzester Zeit. Und es wird, glaube ich, sogar ganz schwierig für jetzt Parlamentarier oder auch öffentliche Kommentatoren anderer Meinung zu sein, weil sich das so ganz schnell so eingeht. So, und der Witz ist, das sind ja sich selbst verstärkende Prozesse. Wenn man sich erstmal so fixiert hat auf eine bestimmte Realitätsdeutung, dann passiert es ja, dass alles, was daraufhin in die Optik tritt, im Lichte dieser Interpretation wiederum gesehen wird. Das heißt, wir haben so eine Art großskaliges Gruppendenken. Und das ist schlecht in einer Kriegssituation, weil man gerade in so einer Situation sich ja nicht Handlungen aufzwingen lassen darf, sondern es im Wesentlichen darauf ankommt, Handlungsraum zu schaffen. Und den schafft man ja nur, indem man sich mal kurz auch zurücknehmen kann und sagen, Moment, was geht denn da eigentlich vor? Ist das jetzt richtig? Und das mag man auf der einen Seite romantisieren und schön finden, dass es plötzlich so eine einheitliche Entschlossenheit gibt und gar keine Divergenzen mehr. Aber aus Sicht der Demokratie und aus Sicht der Rationalität ist mir das unheimlich.
Ich frage mich, ist das etwas, das von uns aus nur hier entsteht quasi, oder entsteht es aus der Solidarität der Ukrainer, dass man deren Deutung, deren Erzählung, deren Wünsche aufnimmt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn das Selbstverteidigungsrecht dort nicht so hochgehalten worden wäre, dass wir von uns aus sagen würden, wir schicken da jetzt Waffen oder Munition oder Helme oder derartiges rüber. Oder wir würden wahrscheinlich Widerstandskämpfer auch nicht derartig ikonisieren. Aber in dem Moment, in dem die Ukrainer selber sagen, wir wünschen uns auf der einen Seite Fluchtaufnahme und auf der anderen Seite, dass wir unser Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen dürfen, steht unsere Solidarität ja darin, ihnen quasi zu erlauben, selber entscheiden zu dürfen, wie sie handeln wollen. Ist das nicht eigentlich ein solidarischer Akt?
Ich finde es sehr schwierig, weil, sagen wir mal, die schreckliche Situation, in der sich die Menschen der Ukraine befinden, löst ja andere Reaktionen aus als solche, die vielleicht in einer distanzierteren Perspektive im Sinne, was machen wir mit diesem Krieg, wie können wir ihn möglichst schnell beenden und wie kann man eine Ordnung nach diesem Krieg gewährleisten, die mindestens mal das friedfertige Leben in Europa für eine gewisse Zeit aufrechterhalten kann. Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Und wenn ich sozusagen die Logik des Handelns aus der Perspektive der jetzt Angegriffenen und zu Recht völlig Empörten und Verzweifelten, wenn ich diese Logik übertrage auf alles das, was ich politisch tue, dann habe ich ein Problem. Und dann habe ich möglicherweise sogar das Problem, dass ich Putin total in die Hände spiele, diesen Strategien, weil die Entgrenzung des Krieges, die Eskalation des Krieges ist nicht zwingend etwas, was dieser Gegner schlecht findet, sondern das ist etwas, wo er so die Drohkulisse und alles das ja permanent erhöhen möchte. Und mir ist es ungut vom Gefühl her, weil je weiter das getrieben wird, desto schwächer muss ja irgendwann ein Tipping Point sein, wo dann solche Entgrenzungen tatsächlich passieren. Das ist, ich finde es als jemand, der sich sehr viel mit Krieg beschäftigt hat, finde ich das gefährlich, so zu operieren.
Also quasi die Aufgabe der Rolle des Dritten, sondern quasi sich sehr nahe stellen an den Zweiten, weil dadurch man quasi in dieser Kriegsszenerie mit Teil ist, statt wirklich von außen zu beobachten.
Ja, und auch zu handeln. Ich glaube ja, das ist ja eindrucksvoll. Also wie diese, das hätten wir ja auch vor einer Woche noch nicht gedacht, wie flächendeckend diese Sanktionen greifen und wie die auch fast in private Bereiche übergehen. Also ja, Schalke 04, die Verein, der nahezu pleite ist, den Hauptsponsor verabschiedet und die Trikots wechselt und alles, was im Sport und in der Popkultur, in der Literatur überall passiert. Also auch, wo die Solidarität ja in die Alltagskultur übergeht. Das finde ich alles super und wird auch, glaube ich, Russland in große, große Schwierigkeiten bringen und damit den Diktator möglicherweise auch. Aber das ist etwas anderes, als die Spielregel zu akzeptieren, die eben dieser Diktator aufgestellt hat, nämlich diesen Konflikt militärisch auszutragen.
Sind denn die eigenen Konsequenzen, die man daraus gezogen hat, dass man die 2% NATO, dass man das einhalten möchte, dass man eben weiß, die eigene Bundeswehr muss auch modern irgendwie wehrhaft sein und man muss sie ausstatten, sind das denn so schlechte Konsequenzen? Ich habe das Gefühl, dass unabhängig jetzt davon, ob wir eine Aufrüstung zusagen oder ob wir Militarisierung irgendwie bejahen, dass Dinge sind, die für mich eigentlich Selbstverständlichkeiten gewesen sind und bisher nicht eingehalten worden sind und dass man jetzt nochmal aufgewacht ist und weiß, es kommt auf Bündnispartner an und Frieden ist nicht umsonst, sind für mich eigentlich Dinge, die nochmal so ein Erweckungsmoment fast waren.
Ich stimme total zu. Ich war immer dafür, dass die Zusagen, auch was die 2% vom Bruttoinlandsprodukt angeht, dass man das endlich mal macht. Ich habe es immer für völlig blauäugig gehalten, dass man sich irgendwie, dass man die Bundeswehr für etwas hält, bei dem man Führerschein machen kann und was ansonsten dafür da ist, bei Auslandseinsätzen Kindergärten zu bauen oder so. Das ist halt ein Modell, was durch die veränderte geopolitische Lage überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Völlig d'accord, überfällig. Ja? Gleichwohl würde ich sagen, das muss man unterscheiden, weil das ist ja eine von der Zeitlichkeit übergelagerter Ebene. Das wird ja jetzt trotzdem Jahre dauern, falls Sie überhaupt bei Ihrer Beschaffung irgendwie mal es hinkriegen, Unterhosen zu bestellen für Bundeswehrsoldaten. Auch mit 100 Milliarden ist das Problem ja noch nicht gelöst, offenbar. Also da müssen ja die PS noch auf die Straße kommen. Aber das ist übergelagert. Das ist ja was anderes als jetzt das Agieren in diesem konkreten Konflikt. Und darauf hat das ja gar keinen Einfluss. Insofern glaube ich, ist ein aufgeklärter Diskurs über Bündnisfähigkeit, Verteidigungsfähigkeit, Modernisierung der ganzen militärischen Aufgaben. Das ist eine ganz total wichtige und überfällige Geschichte, aber nicht zu verwechseln mit dem, was jetzt gewissermaßen in der Taktik und so weiter gefragt ist.
Ist die Metadebatte dann nicht das, was uns schon länger beschäftigt, dass man, weil man die Bündnisfähigkeit anzweifeln könnte und weil man die Solidarität anzweifeln könnte, in so eine unter Bekenntnisdruck gerät, dass man versucht, eine möglichst große Nähe herzustellen, damit ja nicht der Verdacht entsteht, wir wären unsolidarisch? Und basiert das nicht auf diesem Phänomen, das wir ja öfter schon besprechen, dass es eigentlich ein Misstrauen ganz generell gibt, bei dem man ständig unter Verdacht steht?
Ja, auch da stimme ich total zu, finde das aber höchstgradig gefährlich, weil wenn man Entscheidungen von sehr, sehr großer Tragweite unter sozialem Druck fällt, kann das ganz böse ausgehen. Das ist nicht gut. Also wir haben ja das Gegenbeispiel, die Nichtteilnahme am Irakkrieg damals unter Schröder und Außenminister Fischer. Das ist ja etwas, wo wir dann in den Folgejahren sehr, sehr stolz darauf waren, dass Deutschland sich an diesem Krieg nicht beteiligt hat. Und ich glaube, das war historisch richtig. Wahrscheinlich das größte Verdienst, vielleicht das einzige von Schröder, aber das wäre jetzt ja noch ein anderes Thema, dieser unglückliche Mensch mit seiner Haltung. Aber da konnte man sehen, dass es schlecht gewesen wäre, dem vergleichbaren Druck nachzugeben und zu sagen, das machen wir jetzt auch und wir erzählen jetzt auch, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat, obwohl alle auch damals schon wussten, dass er vermutlich gar keine hat. So, das insofern ist, auch wenn es schwer auszuhalten ist, die abweichende Meinung und auch die dann vielleicht abweichende Schlussfolgerung in Krisensituationen, gerade in Krisensituationen, unheimlich wichtig.
Aber woher entsteht dieser soziale Druck und woher entsteht dieses ganz generelle Misstrauen, das ja scheinbar sämtliche Politikfelder und Gesellschaftsbereiche durchdringt? Ist das ein Ergebnis von Krisen allgemein, weil wir so viele Krisen hatten und jeder irgendwie ständig sich nicht perspektivsicher ist und man sich ständig bedroht fühlt? Ist es ein Ergebnis des Kapitalismus, dass wir in Konkurrenzen und nicht in Kooperationen denken? Also woher kommt denn eigentlich dieses für mich eher neuartige Phänomen von permanentem Misstrauen?
Weil die Welt komplizierter geworden ist. Um es mal so einfach zu sagen. Ich meine, Sie schreiben ja selber ein Buch auch über dieses Thema. Es ist ja einfach, glaube ich, schon so zu beschreiben, dass Menschen haben grundlegend Orientierungsbedürfnisse. Die müssen irgendwie bestimmte Selbstverständlichkeiten wissen, ohne je darüber nachgedacht zu haben. Also, die Welt ist sicher. Ich werde im Alter nicht hungern. Meine Kinder können zur Schule gehen. Das sind so basale Gewissheiten. Die sind extrem wichtig, auch wenn man nie darüber nachdenkt oder weil man nie darüber nachdenkt. Und wenn wir durch eine Ära von sich ablösenden Krisen gehen, wenn wir erleben, dass Politik an manchen Stellen nicht mehr handlungssicher ist, dann entsteht genau das Bedürfnis danach, dass es bitteschön irgendwie Orientierung geben möge, weil das Level an Verunsicherung so relativ groß geworden ist. Und das ist dann immer die Stunde der Einigkeit, weil dann kann sich so eine Art kollektives Unsicherheitsgefühl kanalisieren. Man sagt dann, wow, endlich sagt einer mal was, woran man sich halten kann, 100 Milliarden. Ja, und dann nicken alle. Und Christian Lindner findet es auch total super als Finanzminister und sowas. Das sind ja alles irre Phänomene, wenn man sich das überlegt. Aber es liegt einfach daran, dass wir jetzt schon eine lange, lange Zeit der tiefen Verunsicherung über die Stabilität, die Sicherheit, die Funktionsweise unseres Gesellschaftssystems haben. Das teilt sich irgendwie so unterirdisch, subkutan mit. Und das spüren aber die Menschen und deshalb funktioniert das Gegenteil, sich nämlich sehr schnell zu einigen an irgend so einem Punkt.
Was nicht intuitiv ist, sondern kompensatorisch dann.
Das ist kompensatorisch und das weiß auch keiner der Beteiligten. Also niemand sagt, ich stimme jetzt zu, weil ich verunsichert gewesen bin. Aber aus einer wissenschaftlichen Perspektive, glaube ich, kann man das annähernd so beschreiben. Und an so einer Stelle ist dann die Abweichung extrem schwer. Also es ist dann auch für einen politischen Akteur ganz schwer zu sagen, Augenblick mal, können wir noch mal kurz darüber reden, weil alle anderen sich ja schon sozusagen jetzt darauf geeinigt haben, sich zu einigen.
Und das wird ja gefährlicher in dem Moment, in dem wir globale Erzählungen haben, weil der Druck der ganzen Welt auf eine einzelne liberale Demokratie ja dann ein viel höherer geworden ist.
Ja, ja. Und das sind eben sich selbst verstärkende Prozesse. Und das Doofe ist, dass solche Prozesse dazu tendieren, Eigendynamiken zu entwickeln. Also der Erste Weltkrieg gibt es ja das Buch von Christopher Clark, Die Schlafwandler, wo im Grunde genommen ja auch rekonstruiert wird, wie Akteure sukzessive beginnen, die Realitäten nicht mehr so zu sehen, wie sie zu einem angemessenen Handeln führen würden. Und deshalb gibt es ja auch diese Metaphern. Man ist da reingerutscht, man hat sich treiben lassen und so. Und auch da ist ja immer klar, unklar, wer veranlasst das Rutschen, wer sind die Treiber. Sondern das sind die Dynamiken, die durch solche Formen von sozialer Übereinstimmung entstehen.